Unsere Beziehung, sagt sie wütend, war von Anfang an ein einziger Irrtum. Darauf er: Wem sagst du das eigentlich? Habe ich damals mit einem Taxi nachgepfiffen. Ob Martin Scorseses Taxi Driver von 1976 auch so antiquiert ist wie dieser Joke und ob Lynn Ramseys You Were Never Really Here ihn ins Jahr 2018 hieven kann oder überhaupt muss, das besprechen wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zum 192. Pencast. Ich bin Christian Eichler und spreche mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Und Malte Springer.
Sprichst du mit mir?
Ha? Ikonisch. Das ist ja sehr iconic line, ne?
Wer kennt sie nicht? Das ist meine beste Impression von Robert De Niro. Ich habe lange vorm Spiel geübt.
Hast du dir dafür auch so eine halbe Schublade an den Unterarm montiert oder ging das ohne?
Nee, aber ich habe mir den Iro nochmal geschnitten, den ich mit 13 hatte.
Ja. Der erste Iro im Kino angeblich, Robert De Niro in Taxi Driver, ne? Also das ist ja noch in Robert einer Zeit, in der auch der Punkrock noch so ein bisschen erst am Hochkommen ist. Also ja. Wahrscheinlich ist quasi dein Iro ein später Ehren-Iro an ihn gewesen
damals. Ich denke ja, der Film hat ja anscheinend alles beeinflusst, was man beeinflussen kann. Warum dann nicht auch meine Frisur 2002? Also, ich denke doch.
Könnte schon gut sein,
ja. Ja, es gibt einen neuen Rache-Thriller im Kino mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Er heißt auf Englisch You Were Never Really Here und auf Deutsch natürlich A Beautiful Day.
Ja.
Ein Wortfetzen, der aber auch tatsächlich im Film auch gesagt wird. Also immerhin.
Das ist schon mal was.
Im Englischen. Also es wird immer obskurer auf jeden Fall. Aber wir haben uns mal gedacht, das ist doch Grund genug für uns, mal uns den Film, der gerade sehr damit verglichen wird, natürlich Taxi Driver, mal anzuschauen. Denn ich hatte den auch noch nie gesehen und fand es jetzt ziemlich schön, das nachzuholen, weil der Film echt sehr ergiebig ist und sehr gut in die heutige Zeit eigentlich passt.
Ja, ich habe den schon mehrmals gesehen. Ich hatte natürlich damals einen Unikurs, auch über Taxi Driver. Also okay. Ich könnte euch da was erzählen über die Symbolik. Das kann man 6 Stunden Unterrichtszeit mitfüllen, glaube ich. Denn so lange hat es gedauert, diesen Film durchzukauen. Später ist mir dann aufgefallen, alles, was man in der Uni lernt, kann man auch in einer Viertelstunde so auf Sparknotes oder Hausaufgabenhilfe.de einfach nachlesen. Ja. Vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass die Uni immer noch scheiße ist, so wie damals.
Ich wollte,
weiß ich nicht. Der Film allerdings top.
Ich wollte nur kurz noch anmerken, dass der Witz, der da existiert mit einem Englischstudium und einem Film über Taxifahrer, ich mache ihn absichtlich nicht.
Ah, alles klar. Okay, das ist gut, aber du bist ja auch der beste lebende Beweis dafür, dass man auch mit dem Englischstudium groß rauskommen kann.
Ja.
In der Welt der
Foodblogger
des Jahres 2017 Live-Shows, oder nicht?
Ja, genau. Man muss, also wenn man mit einem abgeschlossenen Englischstudium, muss man einfach das ausblenden, dass man das gemacht hat und was anderes machen, dann kann es klappen. Ja, nee, du sprichst natürlich, wir hatten jetzt die erste kleine Minitour, Stuttgart, Frankfurt, Karlsruhe. Es war sehr
ganz
schön.
Ganz kurz, du hast Worst of Chefkoch gegründet, so eine Facebook-Seite mit 180 Millionen Followern, für alle, die es nicht wissen.
Ich das angucken. Und da machen wir so eine Lesebühne-Show, wo wir so ein bisschen auch was kochen und aber auch normale Texte von uns vorlesen. Und es war sehr schön. Es sind tatsächlich Leute gekommen. Das ist immer schon mal nett. Und wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns darauf, das weiterzumachen. Wir sind zum Beispiel am 16. auch in Berlin. Wer da mal vorbeikommen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen. In der Volksbühne, wo auch sonst.
Jetzt Mai direkt?
Genau, jetzt, das ist, wenn der Cast rauskommt, der Mittwoch dann.
Okay, stark. Ach, stimmt, ja, genau, ja. Und du hast doch gesagt, das ist irgendwie eine der letzten Amtshandlungen von Chris Derkon.
Genau, der hatte den Vertrag von uns hat er noch unterschrieben, dann wurde ich ihm gekündigt. Also weiß ich
Koinzidenz?
Man weiß es nicht.
Hotte, was ich nochmal kurz ansprechen muss, und ich möchte dir da eigentlich nicht auf den Schlips treten. Ich bin ja immer so einmal alle paar Wochen auf Twitter, nämlich wenn ich den Cast tweeten muss, dass der Cast rausgekommen ist. Und da sehe ich dann auch mal, dass du ja auch ganz viel tweetest, aber auch viele nicht so gute Sachen. Und warum sind die denn nicht alle gut?
Das ist so ein bisschen die Frage, wie man, ich glaube, jeder Mensch, der Twitter hat, benutzt es so ein bisschen auf eine andere Art und Weise. Und für mich ist es wirklich, ich benutze es so ein bisschen einfach als so Ideenmülleimer. Und ich mache mir da nichts vor, ich schreibe da einfach alles rein, was ich persönlich ein bisschen witzig finde. Und das ist oft auch nicht so witzig, aber das ist in Ordnung. Man muss so ein bisschen, glaube ich, in sozialen Netzwerken davon wegkommen, dass es darum geht, wie viele Leute einem folgen oder wie viele Faves ein Tweet bekommt. Und dann tweetet es sich herrlich ungeniert. Das ist...
Ja, ich beobachte das auch. Ich bin auch da ja schon eigentlich immer in so einer Krise, dass ich eigentlich gar nicht richtig weiß, was ich eigentlich twittern möchte so und auch ab und zu mal was dann wieder denke, ah, das ist doof und so. Und da Maxi ist ja auch unfassbar aktiv da auch, also noch krasser als du. Also eigentlich alles quasi, was sie sich denkt, habe ich das Gefühl, wird direkt auf Twitter rausgehauen. Ich beobachte aber an mir jetzt, da ich so viele andere Netzwerken nicht den Kampf angesagt, sondern mich entsagt habe, wie zum Beispiel Facebook, bin ich eigentlich echt nie mehr. Instagram benutze ich auch nicht. Bin ich jetzt relativ viel so auf Twitter. Und wenn man den Leuten, die echt nerven, so ein bisschen entfolgt, dann ist es echt ganz schön witzig, merke ich jetzt langsam so. Also gerade geht mir es wieder ganz gut rein. Und was ich gerade auf Twitter versuche herauszufinden ist, wenn du ein witziges Bild hast, dann ist es ja noch kein Power-Tweet, wenn der Text nicht geil ist. Und du brauchst ja diese eine Zeile Text. Und das ist echt nicht leicht, auch wenn du was, selber manchmal, wenn man was Lustiges findet im Internet oder sowas, ne, und dann so denkt, okay, ich könnte jetzt eigentlich mal twittern. Du brauchst diesen Text. Der Text kann es so viel witziger noch machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade ein Beispiel finde, aber das ist echt eine Kunst und das zeigt eigentlich auch ein bisschen, wie Kontextualisierung und einfach Humor funktioniert. Und das finde ich, unter dem Aspekt finde ich, sich diesen deutschen Comedy-Twitter mal anzugucken, ganz witzig eigentlich, so sich das mal so anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin wirklich auch sehr viel auf Twitter einfach, aber ich kriege da auch mittlerweile. Also ja, man muss so ein bisschen rausfinden, wem man folgt und wem nicht, weil mittlerweile habe ich so echt eine ganz gute Mischung aus so komplettem Stumpfsinn in meiner Timeline und aber schon auch so aktuelle Tagespolitik. Und das ist irgendwie so ein ganz netter Mix, weil dadurch wird es so irgendwie angenehmer, weil wenn ich nur Nachrichten lese, dann, wenn ich morgens Nachrichten lese, dann bin ich direkt wieder depressiv den ganzen Tag. Aber wenn ich über irgendeine Dummheit, die jetzt Söder oder so gemacht hat, schon auf Twitter nur über die lustigen Memes, die entstanden sind, erfahre, dann ist es gleich schon so ein bisschen abgeschwächt irgendwie. Ja. Und das gefällt mir ganz gut.
Ja. Ich gucke gerade auch irgendein Video, wo so eine Frau in so einem Gun-Store ist mit ihrem Kind halt, ne, und er so super abfeiert, der Sohn ist irgendwie 3 Jahre alt oder sowas und steht mit so einer Pumpgun und die Zeile ist halt we are in hell world. Hammer, finde ich. Oder halt so ein Foto von do you like playing Pokemon? Would you like to play Pokemon Go around the world? Und dann ist es halt eine Werbung für die United States Navy. Wow. Und die Tagline dazu ist aber what stage of capitalism is this? Das ist halt so, ne? Willkommen zu, ich lese Tweets vor, der Podcast, so, aber das finde ich auf jeden Fall an Twitter ganz interessant, aber in einer Zeit, in der es noch kein Twitter gab, nee, ist gar nicht die Überleitung zu Taxi Driver, sind die Leute trotzdem schon in Kneipen gegangen, haben sich lustige Sachen angeschaut, das könnt ihr auch machen, Pankers Live ist das Stichwort, am 13. Juli steigt unsere große Live-Sause im Leica in Neukölln. Horst, welche Learnings wirst du mitnehmen von deinen Worst of Chefkoch-Shows, um unser Live-Event ein bisschen mit deiner Professionalität anzudicken?
Einfach die Gags, die ich jetzt habe. Einfach die dann jetzt publikumserprobten Hammer-Gags, wie man sie ja auch im Pencast immer zu hören bekommt.
Ja, und einfach, dein Twitter-Feed,
obwohl so ein bisschen, also das wussten wir ja aber auch schon beim letzten Livecast, es geht eigentlich überhaupt nicht mehr heutzutage darum, was man auf einer Bühne macht. Man muss sich einfach nur auf eine Art und Weise dahinstellen, dass man den Leuten an die Hand gibt, nein, das ist gerade cool, was ihr hier seht. Mhm. Und die Leute, die glauben einem das dann und dann ist es cool, glaube ich. Also Inhaltslehre werde ich mitbringen, glaube ich.
Okay.
Bist ja auch
das ist nicht schlecht. Falls ihr euch denkt, boah, was labern die eigentlich für einen Scheiß? So, ich will eigentlich wissen, was die zu Taxi Driver zu sagen haben. Dann könnt ihr euch freuen, denn jetzt ist dieser Teil der Vorkampf vorbei. Wenn euch das sehr doll nervt, dann gibt's Kapitelmarken. Könnt ihr draufklicken in den Podcast-Notes, dann kommt ihr direkt zu den geilen Parts, falls ihr keine Zeit habt.
Eine gute Überleitung ist hier vielleicht, dass wenn es damals schon Twitter gegeben hätte, dann wäre der Protagonist von Taxi Driver auf jeden Fall auf Twitter gewesen und hätte die ganze Zeit irgendwelche Leute dumm angetweetet, dass er sich fehl am Platze fühlt und sowas.
Also, das sind die Hammer-Gags, die euch dann auch bei der Live-Show erwarten. Willkommen zu Taxi Driver.
Hello, what can I do for you? Hallo, zum Bahnhof bitte. Are you talking to me? Ja, natürlich, mit wem denn sonst? Are you talking to me? Wie bitte? Are you talking to me? Ich muss zum Bahnhof und zwar hopp hopp. Are you talking to me? Jetzt aber. Are you talking to me? Sie blasiertes Schwein. Are you talking to me? Das werde ich Ihrem Vorgesetzten mitteilen, Sie kleines Miststück. Are you talking to me? Sowas hab ich ja noch nie erlebt.
Are you talking to me?
Frechheit. Da haben Sie sich aber um ein gutes Trinkgeld gebracht, Zucker.
Taxi Driver.
So, dann mal ohne Überleitung. Nee, Quatsch. Ich bin übrigens, ihr habt schon gehört, ein bisschen krank. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal für meine komische Stimme und dass ich ein paar Mal mich räuspern werde und mir die, vielleicht auch die Nase putzen.
Es ist übrigens Herrentag gerade, ne? An dem wir das aufnehmen, was wir schon gesagt haben. Aber es ist überhaupt löblich, dass du überhaupt erschienen bist, Malte. Ne? Es ist ja eigentlich auch dein Ehrentag. Ja.
Ich habe meinen Kumpels noch gesagt, sie sollen schneller den Bollerwagen wieder nach Hause fahren, wo ich drin saß. Jetzt bin ich hier in meinem Schlafzimmer und lese euch eine Zusammenfassung vor von einem Film und der heißt Taxi Driver. Taxi Driver ist so ein Noir-Drama von Martin Scorsese aus dem Jahre 1976. Das Drehbuch ist von Paul Schrader, der auch mit dem Film berühmt wurde und später dann auch noch andere Drehbücher für Scorsese geschrieben hat. Raging Bull zum Beispiel, den wir ja auch besprochen haben. Die letzte Versuchung Christi und andere. Und erstmal so ein ganz bisschen Kontext. Ich habe es ja schon erwähnt, ich habe diesen Film studiert. So einer der bedeutendsten Vertreter der so dieser New Hollywood Phase, die als so die prägendste eigentlich in der amerikanischen Filmgeschichte gilt. Was heißt New Hollywood? Das heißt, dass es so von fetten Studioproduktionen übergegangen ist zu so Autorenfilmen. Das heißt, der Regisseur wird so als Künstler wahrgenommen und der Film ist halt nicht nur ein Massenprodukt, sondern tatsächlich hat einen künstlerischen Wert und das Ganze natürlich nach europäischem Vorbild, also mit Regisseuren wie, also die ganze französische Nouveau Vague und so weiter, Nouvelle Vague. Genau, und davor war dieses Golden
Age. Das finde ich immer nicht schlecht, wenn du mal auf einer Party bist und einfach Nouveau Vague einfach sagst und so selbstsicher, dass Leute denken, fuck, ich dachte immer, das heißt nur, aber ich meine, der arbeitet beim Programmkino.
Er muss es wissen.
Das ist eigentlich immer herrlich, wenn man sich profilieren will und sich dann aber verspricht. Das ist
richtig. Nouveau Vague.
ganz kurz noch, vorher war Golden Age des Kinos, so 30er bis 50er, danach hatten die Leute dann aber irgendwann keinen Bock mehr drauf, von so Konsensfilmen, also nur so cheesige Musicals und immer derselbe Western und so weiter, ist ein künstlerisches Vakuum entstanden und dann auf einmal dachten sich die neuen Regisseure, ja Mensch, soziale Themen vielleicht mal in die Filme packen, vielleicht mal Gewalt, auch mal Außenseiter, problembehaftete Figuren, so Antihelden im Kino, gab's ab dann und stellvertretend natürlich für diese, ja, eigentlich fast alle Antihelden aus dieser Zeit, Travis Bickle aus Taxi Driver, gespielt von Robert De Niro. Er ist ein Kriegsveteran und Einzelgänger, der unter Schlafstörungen auch leidet und am Anfang des Films einen Job als Taxifahrer, auf Englisch Taxi Driver, annimmt. Wir hören dann auch so seine Stimme aus dem Off und während er dann so durch die dunklen, dreckigen Straßen von New York fährt und Leute von A nach B bringt, redet er dann eben von dem Schmutz, der die Stadt ruiniert und wünscht sich ja einen apokalyptischen Regen, der die Welt von Dreck befreit. Also der größte Spaßmacher der Saison, man merkt es, unser Travis. Dann folgen aber zwei einschneidende Begegnungen. Erstens sieht er und verliebt sich sofort unsterblich in eine hübsche Wahlkampfhelferin namens Betsy, gespielt von Sybil Shepherd. Zweitens hat er eine Begegnung mit der minderjährigen Prostituierten Iris, gespielt von der damals erst 13-jährigen Jodie Foster, auch sie ist mit dem Film berühmt geworden. Ja, und durch diese beiden Begegnungen und noch so ein paar andere weirde Gestalten, die er nachts in seinem Auto trifft, steigert sich Travis dann immer mehr rein in so Wahnvorstellungen. Er verliert so ein bisschen den Glauben an die Menschheit und ist besessen von dieser, ja, schon angesprochenen so Säuberung. Und dann beschließt er halt, dass er das einfach mal selber in die Hand nehmen muss, kauft sich ein paar Knarren und plant dann sowohl den Governor umzulegen, für den Betsy arbeitet, als auch den Zuhälter von der jungen Iris. Ob er das schafft, wissen nur Leute, die den Film gesehen haben, zum Beispiel Christian und Horst. Was sagt ihr denn so zu Taxi Driver?
Ja, ich habe schon kurz angerissen, ich finde es erstaunlich, wie ergiebig der heutzutage noch ist oder wie aktuell viele der Themen wirken, die da verhandelt werden. Einmal natürlich ein Amoklauf, dann ein wütender weißer Mann, sowieso diese ganze toxische Männlichkeit. Ne? Männer denken, sie müssen immer hart sein, dürfen nicht über ihre Gefühle sprechen, können sich nicht öffnen und explodieren dann vielleicht irgendwann. Und auch diese ganze Law-and-Order-Politik, die da ja so anklingt. Ne? Also, dass man sich immer drastischere Gesetze wünscht, um Kriminalität, Drogenkonsum, Gewalt so zu bekämpfen, Scum wird das ja genannt, ne? Ja. Und die ja so im kleinen Mann auf einmal so anschwillt und rauskommt. Und das ist ja was heutzutage, wir haben vorhin im Vorgespräch über den genialen Herr Söder, der sein Fußballtrikot falsch rum an sich angezogen hat, gesprochen. Da in Bayern, da geht's ja jetzt richtig los, nochmal, was das angeht. Ja. So, ne? Da, da soll die Polizei ja auch viel mehr bald viel mehr dürfen und mit Granaten um sich schmeißen und so weiter, solche ganzen Sachen, so die, glaube ich, super
sie
sind.
Sie soll mit die Granaten Sicherheit schmeißen, ja.
In Deutschland, ja. Und in diesem ganzen Wirrwarr steht so ein bisschen die Frage, finde ich, warum radikalisiert sich Travis Bickle eigentlich, ne? Also, was ist da bei ihm los? Was ich nicht ganz verstanden habe, aber ich glaube, der Film spricht jetzt auch nicht an, ist, er ist ja Kriegsveteran, ne? Es wird, glaube ich, im Film gesagt, er ist von der Marine und ich glaube, im Buch wird gesagt, dass er im Vietnamkrieg war. Ich habe nicht ganz verstanden, ob es einen Grund gibt, warum er jetzt zurück ist. Also ist einfach der Krieg vorbei und er war fertig oder gab es noch, wurde er aufgrund von etwas anderem zurückgeschickt oder so. Das wäre nochmal interessant gewesen. Was ich auf jeden Fall aber jetzt so gelesen habe, ist, dass mittlerweile schon 60.000 Vietnam-Veteranen Selbstmord begangen haben und das sind mehr als im Krieg gestorben sind auf US-Seite. Das stand bei Spiegel Online und die Neue Züricher Zeitung hat geschrieben, dass sich jeden Tag 20 US-Kriegsveteranen umbringen. Boah. Also das ist natürlich total verrückt und es geht auch so ein bisschen um PTSD auch in dem Film. Und ich finde es ganz interessant sowieso, diese amerikanische Sicht, weil wir haben keinen so jungen Krieg hier in Deutschland. Also klar gibt es Afghanistan und so, aber das ist natürlich nicht so eine riesen, nicht so eine große Sache, wie der Vietnamkrieg irgendwie war. Und deswegen finde ich das so einen ganz interessanten Punkt an dem Film. Und da gibt es natürlich noch viele andere Sachen so, aber diese Frage so der Radikalisierung, warum macht er das, finde ich geil. Vor allem, weil man am Anfang natürlich denkt, der ist eigentlich ganz cool, der Junge, ne? Also so, man ist auf seiner Seite und ich finde, dass dieser Film, so wie ich das mag, eigentlich bei Scorsese ist es oft so, dass er nicht so ganz eine Aussage dir reinhämmert, sondern du musst es selber so ein bisschen interpretieren, das kann man hier ganz gut machen.
Ja. Finde ich auch, hast du viele Sachen angesprochen, die ich mir auch zurechtgelegt hatte. Also gerade diese Aktualität von genau diesem Ding halt, so dass du halt einen jungen Mann hast, der irgendwie das Gefühl hat, irgendwie die Welt gibt ihm nicht das, was er verdient hätte. Und darüber halt komplett eigentlich dann, ja, so den Realitätsbezug verliert eigentlich auf eine Art und Weise. Und aber der Film macht es auf so eine, ja, auf eine sehr vorsichtige Art und Weise. Also man kriegt halt so richtig mit, so wie das immer und immer mehr irgendwie wird. Und gleichzeitig liefert der Film auch nicht so richtig halt, ja, so eine Antwort darauf. Was, finde ich, schon eine relativ starke Aussage ist. Weil, also während ich den Film, also ich muss dazu sagen, ich habe den schon mal geguckt, aber das ist sehr lange her. Und da habe ich zu 0% diesen Film verstanden, worum es geht quasi. Deswegen fand ich es sehr schön, den jetzt nochmal zu gucken und zu merken, ach so, darum geht's, so, und nicht um irgendwie einfach einen Taxifahrer, der irgendwie durch die Gegend fährt, so ungefähr, jetzt mal grob gesagt. Nee, aber sehr interessant, aber so beim Gucken habe ich mir auch öfter gedacht, so, ja, aber was wäre denn die richtige Art und Weise, diesem Typen dann zu begegnen? Also wie kriegt man so jemanden denn wieder auf die richtige Spur, auf die vermeintlich richtige Spur, wenn es anfängt, dass er halt merkt, so, weil ich meine, natürlich, so die Betsy, die hat halt keinen Bock auf ihn, logischerweise irgendwie, und er denkt aber, sie steht ihm zu, so. Aber wie bringst du so jemandem bei, dass es halt nicht so ist? So, also finde ich schwierig, aber ja, sehr aktueller Film, gerade auch, ja, mit diesem vermeintlichen, ist ja so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an Standpunkte der neuen Rechten vielleicht, oder der alten Rechten, kann man in Deutschland ja auch sagen, ist ja eh dasselbe alles. So diese, ja, diese Sehnsucht nach einer Sicherheit, weil in der Wahrnehmung es den Leuten so vorkommt, als würde alles komplett den Bach runtergehen, und also, was ja nicht mal stimmt. Also es wurde ja jetzt gerade erst zum Beispiel diese Kriminalstatistik veröffentlicht und die Kriminalität ist halt zurückgegangen in den letzten Jahren. Und dann kommt aber Söder und Konsorten und sagen, ja, wir brauchen ein verschärftes Polizeigesetz. Und viele Leute, also die machen das ja auch nur, weil sie ihre CSU-Wählerschaft, ich weiß nicht, warum es jetzt so politisch wird, aber das ist halt so alles in diesem Film drin und der ist so alt und das ist echt spannend
einfach. 40 Jahre, ja. Oder ist unsere Zeit einfach so fucking alt wie damals wieder?
Das kann auch sein, ja.
Naja, wir sind ja auch wieder zurück in der Golden Age des Kinos, wo alles nur noch so Konsens-Studio-Filme sind. Zumindest die großen Geld machen. Insofern, wer weiß. Also vielleicht ist ja die ganze Welt
ein
flacher Kreis, ne? Wie ein True Detective. Ja, man weiß es nicht. Ist teilweise sogar noch aktueller, als er vielleicht damals sogar schon war, würde ich sagen. Denn ich weiß nicht, wollte jetzt gerade versuchen, alle eure Fragen zu beantworten, aber ihr habt insgesamt zu viele aufgeworfen. Man weiß ja nicht, ob er irgendwie PTSD hat oder so. Auf jeden Fall ist er ja durchaus psychisch labil.
Ja.
So. Und das ist dann vielleicht auch in Teilen die Antwort auf die Frage, warum er sich radikalisiert, eben weil das niemand erkennt und er eben absolut fertig ist mit der Welt und halt null Anknüpfpunkte findet. Es gibt ja echt eine, für mich zumindest, der ikonischen Szene des Films ist, dass er dann aufs erste Date geht mit Betsy und bringt sie in ein Porno-Kino. So, und er checkt halt nicht, dass man das nicht macht.
Schlüsselszene des Films, ja, müssen wir auf jeden Fall drüber reden, ja.
Ja, und auch die Szene danach, wo er dann anruft in diesem leeren Gang, ist da weiß ich noch, ich weiß nicht mehr genau, was da alles ausgesagt wird, aber da ist wohl auch bildkompositorisch sehr viel drin, das weiß ich noch von damals.
Ja, oder allein die Szenen, wo er da mit seinen Kollegen dann in diesem Café hängt und selbst da, halt selbst bei diesen bei seinen Kollegen, bei den anderen Taxifahrern irgendwie null Überschneidungen hat. Also der wirkt ja immer sehr gelangweilt von dem, was die so erzählen, was ja auch Schwachsinn ist, was die da labern so, aber und also das ja so dieses, dass er halt wirklich da völlig alleine.
Das ist aber vielleicht auch die Antwort dann auf die Frage, wie könnte man diesem Typen helfen? Na halt, irgendjemand um ihn rum muss das halt erkennen, dass der so ist. Und dann muss er halt in eine Therapie irgendwie relativ deutlich und halt seine Issues mal irgendwie ausarbeiten. Und dann ist die Frage, warum erkennt das keiner? Und dann könnte man vielleicht wieder an dieses toxische Männerbild anknüpfen, dass es halt überhaupt gar nicht drin war in der Zeit, dass Männer
keine gesellschaftliche Probleme Struktur haben dafür, ja.
Genau, das ist halt völlig, das weiß man einfach, also das kann ja gar nicht sein, weil das ist ja irgendwie ein Mann und der war ja auch im Krieg und so, und natürlich ist der nicht unglücklich, das ist ja unmöglich so. Und dann, jetzt habe ich vielleicht so 5 von euren 13 Sachen schon so ein bisschen verknüpft oder zumindest versucht.
Genau, ja, jemand hätte das auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich therapieren müssen. Die erste Frage, deswegen habe ich gefragt, warum ist er eigentlich aus dem Krieg zurückgekommen? Ich weiß tatsächlich nicht, wie genau die Rückführung von Vietnam-Veteranen damals ausgesehen hat.
Also wahrscheinlich nicht besonders toll. In der einen Szene, wo er sich mit jemandem unterhält, sagt er auf jeden Fall, dass er einen honorable discharge bekommen hat. Das heißt,
was ist das?
Das ist was Normales quasi. Einfach quasi, du bist fertig.
Der normale Austritt, ja.
Genau, und das und dann fragt man sich aber, warum muss der Taxi fahren? Ne? Also warum, der Mann war schon im Krieg, muss da irgendwie ein System geben, ihn zu integrieren? Wahrscheinlich gibt es nicht.
Das ist ja ein klassisches amerikanisches Problem, genau. Dass sie mit ihren Veterans so richtig scheiße umgehen eigentlich.
Ja, und kein Sozial. Außer natürlich, das Ansehen ist hoch, ne? Aber du kannst dir davon wahrscheinlich nichts kaufen. Und das ist halt, würde ich sagen, der erste Punkt, ne? Warum der sich radikalisiert, weil gar niemand diese Menschen, die natürlich Schreckliches getan haben, aber auch von schrecklichen Vision natürlich weiterhin heimgesucht werden und nicht von Vision, von Erinnerungen, einfach von Dingen, die sie wirklich erlebt haben, dass man die nicht richtig auffängt. Und dann zeigt es ja, dass wenn du dann diese Menschen in instabile Verhältnisse reinwirfst, dass die dann sich nach unten oder auf die gleiche Ebene weiter radikalisieren. Ne? Also es ist ja auch oft so, dass er wird ja nicht komplett als Rassist gezeichnet, aber er guckt ja schon komisch diese Schwarzen in diesem Café zum Beispiel an, und dann gibt es auch noch die da sein Auto bewerfen. Und das ist halt eben so interessant, dass er ja eben nicht selber quasi diese Systemfrage stellt und sich sagt, warum geht es mir eigentlich so scheiße, wenn ich für euch ja gekämpft habe, sondern er buckelt ja sogar bei diesem einen Politiker, aber nach unten ist das für ihn alles Scum und Dreck und die Welt ist scheiße, aber er sieht gar nicht, dass das ja eigentlich die Menschen sind, mit denen er sich verbinden müsste, die da sind. Und das finde ich halt so interessant, ganz geil in diesem Film, dass er das so aufwirft, plus eben diese Frage, die Abweisung von Betsy, ne? Also das immer die Frage, warum nimmt er sie mit in dieses Porno-Kino? Ich finde, man kann es entweder so lesen, dass er halt so ein taffer Typ ist und einfach denkt, also zum Beispiel, dass er da einfach reingeht und sie anspricht, finde ich eigentlich cool, auch aus heutiger Sicht so, weil das so so, er nimmt den Mut zusammen, geht da rein, spricht sie an und sie geht ja auch mit. Dann aber auf dem ersten Date verleumdet er ja schon total ihren Kollegen, ne? Also vor ihr und sagt so, der ist nicht gut für dich und sowas, und das ist ja schon total verquer. Und dann dieses, wir gehen ins Porno-Kino aufs erste Date, das könnte entweder so ein Move sein, okay, wir machen mal was Abgefahrenes, und sie geht ja dann auch mit, aber sie hat natürlich überhaupt gar keine Lust darauf, und dann kann er es halt nicht auf sich sitzen lassen. Also er hat ja diese Entwicklung, sie überhaupt anzusprechen, finde ich ja eigentlich ja positiv für ihn, aber dann ist krass, dass es so kippt, und das lässt es fast dann so zum Überlaufen bringen. Ne?
Na, ich denke einfach, er nimmt sie ins Porno-Kino, weil er geht ja auch gerne ins Porno-Kino. Ja. So, und so, dass er das halt nicht checkt, dass das einfach keine, dass das jegliche soziale Konvention bricht.
Und eine sehr egozentrische Sicht halt irgendwie so, wenn es ihm gefällt, dann wird es ihr wohl auch gefallen, so nach dem Motto wahrscheinlich. Ja.
Einfach, dass das nochmal unterstreicht, wie isoliert er in der Gesellschaft ist, dass er einfach gar nicht checkt, dass andere Leute andere Wünsche und Interessen einfach an den Tag legen. So, also habe ich das für mich zumindest gesehen. Dass er denkt, es wäre normal, einfach
auf den Punkt
zu bringen.
Ja, so eine
gewisse. Ist ja auch normal.
So eine gewisse gesellschaftliche Unbeholfenheit ist bei ihm ja sowieso auch vorhanden. Also so auch in den anderen sozialen Interaktionen. Also es gibt ja diese eine Stelle, wo er zum Beispiel diesen anderen Taxifahrer um einen Gefallen bitten will, aber das überhaupt nicht hinbekommt, das so zu formulieren, wie er es eigentlich meint. Und der andere halt auch dann überhaupt nicht weiß, was er von ihm will. Und das ist einfach von
dieses
vorne
bis hinten awkward. Das ist auch irgendwie total faszinierend zwischen den beiden, wo nichts gesagt wird eigentlich. Aber so ist es oft auch. Arbeit, glaube ich, gerade in solchen auch Zeitarbeits- und solchen Verhältnissen. Und
mir ist nur gerade noch, weil wir noch mal kurz drüber geredet haben, auch aufgefallen, wie genial der Einstieg ja auch eigentlich schon ist, weil es so ein bisschen halt so dieses, genau dieses strukturelle Problem halt eigentlich perfekt darstellt, dass für ihn in der Zeit halt einfach keine Hilfe oder keine Alternative da ist, weil seine Antwort darauf, dass er nachts nicht pennen kann, ist, na gut, dann arbeite ich halt die ganze Nacht. So, weil dann ist ja gut, dass ich nicht penne. So, das ist halt so richtig Symptom.
Wie ist der Einstieg nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Was?
Das geht quasi so ziemlich damit los, dass er bei diesem Taxiunternehmen sich einen Job holt, oder?
Aha. Okay. Ja. Genau, also man sieht kurz während den Opening Credits eben nur ein Taxi halt fahren bei Regen und dann geht es eigentlich mit dieser Szene los und dann ja, hat er den Job und fährt dann auch mit dem Taxi weg. Das ist eigentlich quasi die Eröffnung und die ist ja schon auch genial halt so von, was da halt so vermittelt wird. Also einfach, dass halt Travis echt sehr oft aus seinem Taxi raus eben gefilmt wird durch die verregnete Scheibe so, also das ist halt, und dass er auch ganz am Anfang, das habe ich jetzt wirklich aus dem Kurs, dass er gegen die Kameraeinstellung sich oft bewegt und gerade am Anfang die Kamera pannt quasi nach rechts weg, aber er fährt nach links mit seinem Taxi und das ist halt eigentlich alles, der ganze Film oder ziemlich viel darauf zugeschnitten ist, um eben diese komplette Isolierung von Travis zu zeigen. Ich glaube, selbst wenn man das nicht irgendwie von irgendeinem komischen Mitte-40-Lehrer erzählt kriegt, selbst dann hat das einfach einen Eindruck auf dich, wenn du den Film guckst, auch wenn du es einfach nicht, sag ich mal jetzt, einfach realisierst beim Gucken so.
Also quasi, das quasi super, selbst super die Kamera krass. Geht nicht mit ihm mit.
Genau, von, ja. Okay.
Genial.
Ja, und dann, er wird abgewiesen, fasst den Entschluss, sich zu bewaffnen und holt dann dieses Mädchen da raus. Und da finde ich ja auch ganz interessant, da hätte man auch zur Polizei gehen können. Das ist ja nicht, das finde ich an diesem Film so cool, weil bei Joaquin Phoenix Charakter in You Are Never Really Here wird ja direkt am Anfang eigentlich schon geklärt, dass es so jemanden irgendwie braucht, so ein Privatdetektiv, der irgendwie in diese Unterwelt da eindringen kann, um dann da die Mädchen rauszuholen. Aber bei ihm ist es so, okay, aber warum musstest du es eigentlich machen? Ja klar, für dich selbst, ne, um es zu tun. Das Witzige ist ja bei Taxi Driver, dass dann, das fand ich echt auch wirklich spannend, als ich den angeschaut habe, er dafür ja gefeiert wird von den Medien und auch von dieser Betsy. Und das finde ich einen ganz interessanten Kniff an dem Film, weil man hätte das ja auch total umdrehen können. Aber dass man quasi diesen Amoklauf dann noch in die Höhe hebt, das hinterlässt einen mit einem ganz seltsamen Gefühl.
Aber das ist, finde ich, mit das Genialste an dem Film. Na, weil total, das eben dann komplett in die andere Richtung auch diesen Disconnect eigentlich aufzeigt, dass die Gesellschaft halt auch ihn überhaupt nicht versteht und deswegen auch seine Motive halt, oder dass das halt dann auch niemanden mehr interessiert, so, und deswegen wird er dann so gefeiert da, was ja auch einfach davon zeugt, dass sie überhaupt nicht wissen, was er da getan hat eigentlich oder so, also, oder dass es dann alles in so ein Narrativ gerückt wird, wo das halt was Heldenhaftes dann ist.
Ja.
Aber was ich auch noch ansprechen wollte, was ich sehr, sehr schön auch fand, ist, wie sich dieses Frauenverständnis da auch nochmal zeigt, weil sie dann quasi ihm ja auch quasi vermittelt, dass es ihr gar nicht unbedingt schlecht geht da. Und er das halt aber auch zu 0%. Also das ist ja direkt auch wieder so eine Situation, wo er quasi sich so positioniert, dass er entscheiden kann, was für die Frau halt entsprechend das Richtige ist. Also weil er kann sich nicht vorstellen, dass es ihr eigentlich den Umständen entsprechend okay geht.
Genau.
Und deswegen
aber gleichzeitig ist sie eben auch erst 12 oder so und lügt sich das ja wahrscheinlich selber auch ein. Ne? Und das ist ganz interessant, finde ich, dass der Film dich schon in diesem Spannungsfeld lässt, weil du denkst, okay, wenn er sie jetzt da nicht rausgeholt hätte, vielleicht wäre sie dann da immer noch und ihr Leben wäre zerstört. Andererseits ist Selbstjustiz nicht zu glorifizieren. Also es kommt natürlich drauf an, genau was passiert, aber hier wäre es nicht nötig gewesen, wahrscheinlich, um sie rauszukriegen. Zumindest erzählt dir der Film nicht, dass es die einzige Lösung war, die es hier gab. Und es geht ja vor allem um seine Psyche und warum er das macht. Das finde ich interessant, ja.
Und der Film glorifiziert ja aber auch wirklich, wie auch bei in A Beautiful Day, dem anderen Film, wirklich keine Sekunde von Travis' Leben eigentlich. Also auch wenn er am Ende zum Held wird, das unterstreicht ja eher nochmal, dass er der hundertprozentige Anti-Held eben ist, so. Und oder finde ich zumindest. Denn das ist ja schon die Spitze der Ironie eigentlich und vielleicht auch nochmal so, weil der Film ist ja viel gesellschaftspolitischer auch, also macht da viel größere Fässer auf als der neue Film, finde ich.
Ja.
Das ist ja dann echt nochmal der Stinkefinger eigentlich. Also an die Politik oder an was auch immer, dass er dann halt dann auch in diesem Film dann auch dafür gefeiert wird. Nochmal ganz kurz zurück angeknüpft, Christian, warum er das denn selber macht, Selbstjustiz dann so als den Weg sieht. Ich glaube, das ist auch eine Connection zu dem anderen Film. Also das ist einfach sinnstiftend für ihn, oder? Ich glaube, das ist halt, was braucht er halt, um Sinn zu bekommen eben aus seinem Leben. Das macht er so zu seinem Narrativ, wie er es vielleicht auch dieser Typ aus Memento einfach macht. Warum jagt er seine Frau? Ja, einfach, weil er sonst keine Identität sieht für sich. So. Und genau, das wollte ich nochmal kurz in den Raum werfen.
Es ist Kontrolle auch, ne? Einfach die, ja. Das ist ja das, wovor ja. die meisten Menschen eigentlich innerlich Angst haben, ist die Kontrolle zu verlieren. Es sei denn, man wurde vielleicht auch ein bisschen so erzogen, dass es auch in Ordnung ist, aber das ist ja nicht, also bei vielen nicht der Fall. Und deswegen sind viele Leute ja bei in ganz vielen auch gesellschaftlichen Bereichen einfach super unentspannt, weil sie müssen genau wissen, wann der Zug fährt und wann das kommt und so. Und bei ihm ist es halt so, er verliert halt komplett seine Kontrolle, kann nicht mehr schlafen, kann gar nichts mehr machen. So. Und dann sieht er diese Frau, die ja für ihn wirklich ein Ausweg sein könnte, verkackt es dann und denkt dann, okay, jetzt muss ich halt da diese Kontrolle wieder irgendwie haben, um sie da rauszuholen.
Ja. Kann man auch, ich meine, gut, weiß nicht, ob man das bei Robert De Niro noch dazu sagen muss, aber ist ja schon auch Wahnsinn, also wie er diesen Typen spielt. Also man sieht ihm wirklich diese völlige Übernächtigung, finde ich, in jedem Bild an. Also so dieses so ein bisschen nicht ganz in der Realität sein vor Müdigkeit. Ja. So, also das ist schon auch genial gespielt. Also ja, muss man bei so einem Film, bei so einem Kaliber vielleicht nicht mehr unbedingt dazu sagen, aber wollte ich nur auch nochmal ansprechen. Also falls ihn jemand noch nicht gesehen hat, den kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut nachholen. Also
ja, und es blitzt ja dann doch nochmal auf, dass es sich damit nicht hat, ne, dass er jetzt anerkannt wurde für das, was er gemacht hat. So, dann merkt man am Ende, okay, der Psyche dieses Mannes ist damit wahrscheinlich überhaupt nicht geholfen. Und das ist ja auch so das Zynische, ne? Also das sagt ja auch was da über die Gesellschaft und über Helden, dass natürlich können sie dich dann in den Himmel loben und auf den Podest stellen, aber in dich reingucken kann trotzdem niemand, oder wenn es niemand gemacht hat, weiß niemand, was da drin vorkommt. Deswegen finde ich es auch sehr stark. Trotzdem, also ich bin halt mega hibbelig, ihr wisst es, die ganze Saxophonmucke in dem Film fand ich echt ein bisschen, also immer das Gleiche, wie so ein Jamba-Kringelton. Also ich bin da schon auch so, also ich finde den Film an sich richtig, richtig gut, aber ist, glaube ich, trotzdem nicht für jeden was. Aber kann man, also sollte man trotzdem gesehen haben. Und es ist halt mega relevant, auch für die heutige Zeit gerade. Ne? Wir haben nicht einmal das Wort Trump gesagt, aber das thront eigentlich über diesen ganzen Film Taxi Driver, ja.
Naja, Söder ist ja auch der neue Trump insofern. Ja, das macht ihn auch wirklich zu einem essentiellen Filmklassiker so, dass der wirklich, also das ist ja oft so eine Frage, wie aktuell ist das noch? Und muss man, weiß ich nicht, hier den Exorzisten nochmal gucken, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt, so ist er nicht mehr so, ist nicht so perfekt gealtert, aber Taxi Driver, klar, wird mit jedem Tag relevanter, also rein damit in die Augen.
Ja, würde ich immer rein ins Gehirn mit dem ganzen Diskurs, ja.
Und dann würde ich sagen, kommen wir direkt weiter zum anderen Film, den wir heute besprechen wollen, und das ist You Were Never Really Here. You were over there. You were over there. I was under the impression that nobody was scared but you. There. You were never really here. Once a panther, now a ghost. Silent sickle cells, and you were never really here. Another one of those, I guess I'll call you when it goes there.
Genau, You Were Never Really Here, oder auf Deutsch A Beautiful Day. Ist ein Melodram von Lynn Ramsay. Das ist so eine schottische Filmemacherin. Die hat, ich habe von der keinen Film gesehen bis jetzt, aber die hat diesen We Need to Talk About Kevin gemacht.
Den hole ich jetzt auf jeden Fall nach.
Den habe ich, davon hat man damals gehört, als der rauskam. Gesehen habe ich ihn aber nicht. Da geht es auch um so ein schwieriges Thema, irgendwie um die Entfremdung von einer Mutter von ihrem Sohn Kevin, der dann in so einem Amoklauf endet oder so. Halt auf jeden Fall auch harter Tobak. Gut, jetzt hat sie You Were Never Really Here gemacht, kam letztes Jahr...
Eher was
Jahr
fürs Herz diesmal.
Eher was für seichtes Entertainment. Ja. Letztes Jahr in Cannes prämiert und hatte auch bestes Drehbuch und beste Hauptdarsteller für Joachim Phoenix.
6-minütige Standing Ovations, glaube ich, habe ich auch gelesen.
Genau, und war nominiert.
In Cannes kriegt alles Standing Ovations, Alter. Echt, ohne Scheiß. Ich zeige bald eine neue Doku in meinem Kino. Auf dem Poster ist, weil sie einfach keine Pressestimme bekommen haben, steht einfach 15 Minuten Standing Ovations in Cannes. Wollte ich nur mal kurz so reinwerfen.
Bitte. Genau. Auf jeden Fall bestes Drehbuch, bester Darsteller gewonnen in Cannes, für die Goldene Palme nominiert gewesen. Dafür hat es dann nicht ganz gereicht. Worum geht's? Ja, eben Joaquin Phoenix spielt Joe. Und Joe ist eben auch ein Kriegsveteran und der hat es sich zur Aufgabe gemacht, so Frauen zu befreien, die so im so kriminellen Sexhandel irgendwie involviert sind. Man weiß nicht so genau, woher er immer weiß, wo er da hin muss, aber er hat da so einen Kontakt und dann er ist quasi so eine Art Auftragskiller für die gute Sache vermeintlich und ist dann halt immer unterwegs und tötet irgendwelche Leute, die teilweise auch mit minderjährigen Frauen da irgendwie Prostitutionssachen betreiben. Und ja, dann ist es so, dass bei seinem einen Auftrag geht es dann auch um irgendwelche hochrangigen Politiker und dann entgleitet das Ganze so ein bisschen und es passieren alle möglichen Dinge, möchte ich jetzt hier nicht spoilern. Gleichzeitig ist aber auch, er hat schon sehr stark daran zu nagen, was so im Krieg passiert ist. Da sind immer so Rückblenden oder nicht nur Rückblenden, sondern auch so ja Halluzinationen teilweise. So scheint es so ein bisschen vom Filmischen her. Und gleichzeitig wohl auch in seiner Vergangenheit irgendwie häusliche Gewalt, diese ganzen Themen, die ihn beschäftigen. Er wohnt auch immer noch mit seiner dementen Mutter zusammen, die er quasi pflegt und so. Und da sind auch so Spannungen da und so, genau. Und mehr, ja, oder ich meine, es ist ja schon eine Menge, was passiert, aber viel mehr passiert nicht. Also wir verfolgen einfach quasi Joaquin Phoenix als Joe, wie das dann auch so ein bisschen schief läuft. Und ja, genau, mehr möchte ich eigentlich gar nicht sagen. Ich fand ihn jetzt nicht so krass von den Parallelen zu Taxi Driver vom Filmischen her. Natürlich ist das Thema irgendwo nah, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl beim Schauen, das schon mal vorweg, als würde ich hier ein Remake von Taxi Driver mir angucken.
Nee, das nicht. Also jetzt, wo wir 20 Minuten über Taxi Driver geredet haben, würde ich schon sagen, dass die recht ähnlich sind, eigentlich vom Seherlebnis vielleicht. Natürlich ist das in keinster Weise ein Remake oder sonst irgendwas. Also dass man nur noch mal
ansieht, ja, und Taxi Driver hat Dialoge auch, ne?
Bitte?
Und Taxi Driver hat auch Dialoge.
Oh, ja. Das stimmt. A Beautiful Day. Wie möchte ich einsteigen? Ein Rezensent hat geschrieben, es ist halt ein Hitman-Film, aber es geht halt viel weniger um den Hit als um den Man. Und das ist halt so ein bisschen, das fand ich sehr gut auf den Punkt gebracht, denn es ist halt im Kern echt einfach eine ganz düstere Charakterstudie, wie es ja Taxi Driver auch ist. Beide Filme haben einen, ja, ich würde sagen, bewusst reduzierten Plot einfach, also sehr simpel. Klar gibt es hier so eine Art Taken-mäßige Hitman-Geschichte von einer Mädchenbefreiung. Und auch in Taxi Driver gibt es ja eine Art Plot, die so ein sehr loser roter Faden irgendwie ist. Aber natürlich gucken wir ja eigentlich sehr lange nur in einen Kopf von einem sehr kaputten Menschen rein. Und ich finde, der Film muss sich vor Taxi Driver nicht verstecken. Also das ist eins meiner Highlights bis jetzt des Jahres. Ich finde, der Film hat echt künstlerischen Anspruch, bis es aus den Ohren wieder rausquillt. Und das eben verbunden mit so einer simplen Geschichte, die dann aber trotzdem so zwischendurch immer wieder so coole Payoffs liefert. Ich hatte echt eine geile Zeit.
Krass, hatte ich überhaupt nicht. Was ich aber jetzt, weil ja hier ein Mann ein Mädchen retten muss und das ja auch ein Taxi Driver ist, mir ist es bis jetzt nicht aufgefallen, aber ich muss es jetzt sagen, ist, dass in der aktuellen Folge Rush, dem Gaming-Podcast, den wir machen, geht es ja um God of War und da bist du auch mit Kratos und seinem Sohn unterwegs. Und ja, ich habe einen sehr interessanten Text auf dem Blog Timber Owls, heißt der, gelesen. Children of Men hieß dieser Text. Und da ging es darum, dass in aktuellen Videospielen wir immer öfter in die Väterrolle schlüpfen und oft in Väter, die auch Mädchen beschützen müssen. Und das wird eigentlich von der Videospieljournalie immer als sehr positiv gesehen. Und da wird immer gesagt, Spiele werden jetzt erwachsen. Früher ging es darum, irgendwie besonders viel Blut spratzen zu lassen und als so Teenage-Linkin-Park-mäßiger Adolis da so rumzulaufen und irgendwelche Leute aufzuschlitzen. Und heutzutage ist es so, ne, wir spielen den Vater, wir übernehmen Verantwortung. Und die Autorin, deren Vollnamen ich da leider auch bis jetzt nicht gefunden habe, sonst würde ich ihr nämlich auch auf Twitter folgen, hat da gesagt, dass das gar nicht so progressiv ist, sondern natürlich diese Bullies von der Highschool werden natürlich irgendwann diese Väter, die ihre Tochter beschützen wollen um alles in der Welt und dann ist alles nur noch dafür da, deine Tochter dir zu rauben und so weiter. Und das ist eigentlich quasi, die Leute, die heute halt mit dem Bollerwagen rumlaufen, sind halt später die dich nicht auf eine Party gehen lassen und so weiter. Und genau die spielst du jetzt in diesen Spielen, genau die sehen wir vielleicht auch in diesen Filmen. Wobei, und das ist ja schon richtig geil, Taxi Driver ja schon damals den Kommentar macht, ne? Also das ist eben nicht unangeschränkt heroisch und toll ist, dass er dieses Mädchen da rausholt, obwohl es natürlich gut ist, dass das Mädchen da rauskommt. So, ja. Sorry, das wollte ich jetzt nochmal dazu abschließend sagen. Dieser Film, muss ich sagen, da muss ich ganz simpel jetzt sagen, der hat mich überhaupt nicht gekriegt. Also ich fand es belanglos. Ich hatte das Gefühl, man versucht hier irgendwie eine Rachegeschichte zu erzählen, die mich nicht interessiert, die sich suhlt in Selbstmitleid, in so Ambient-Sounds, in irgendwie so Arthouse- Schrott und auf Letterboxd hat Mike D'Angelo geschrieben, das finde ich ganz geil, wenn Leute, die Taxi Driver nicht mögen, Taxi Driver beschreiben, dann beschreiben sie eigentlich You Were Never Really Here. Das hat für mich ganz gut gepasst, aber da du ihn so mochtest, Malte, freue ich mich natürlich ein bisschen von dir zu lernen, was vielleicht doch dran ist an dem Film.
Ich habe auch Schwierigkeiten gehabt, Zugang zu diesem Film zu finden. Zum einen, weil er irgendwie einfach ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, was es war, weil es stimmt ja schon, dass ein Taxi Driver fährt er auch einfach viel rum und es passiert nicht viel. Da hat es mich nicht gelangweilt, bei diesem Film hat es mich viel gelangweilt. Und ich fand vor allen Dingen den Einstieg sehr schwierig, weil so dieser gesamte Anfang so ein Computerspiel ist. So, man ist irgendwie mit diesem Typen, man ist ja auch die ganze Zeit ganz nah an diesem Typen dran, von der Kameraführung her, was ganz gut funktioniert, so, weil man so schon das Gefühl hat, okay, man ist da jetzt dabei, aber dann muss er erst aus diesem einen Hotel halt raus, wo er jemanden gerade umgelegt hat, und dann ist da die Polizei, dann müssen wir anders lang, bla bla bla, und dann muss er zu seinem Kontakt und da was besprechen, und dann muss er zu seinem Typen, und der gibt ihm dann den nächsten Auftrag, und dann muss er dahin, und so, das fühlte sich sehr so an, als könnte es auch... ja, halt so ein Computerspiel sein, wo dann ist so, ja, aber erstmal musst du dir noch ein Auto leihen. So, und dann gehst du zum Autoverleih und leihst dir ein Auto und fährst dann hin. Und das hat mich so gelangweilt, dass ich irgendwie gar nicht so richtig gepeilt habe, dass es darum halt gar nicht so geht. Und dann war es irgendwie schon ein bisschen zu spät. Und so insgesamt fand ich das einfach viel weniger Tiefgang. Also ich fand, diese Charakterisierung hatte viel weniger Tiefgang als zum Beispiel bei Taxi Driver. Und gerade, also ich habe Taxi Driver auch zuerst gesehen und dann You Were Never Really Here. Es wäre andersrum vielleicht besser gewesen, weil so in diesem direkten Vergleich, ich meine, ich habe es jetzt nicht direkt hintereinander geguckt, waren schon ein paar Tage dazwischen, aber in diesem direkten Vergleich fand ich es schon ein bisschen so, boah, ja, weiß ich nicht.
Es ist einfach runtergebrochener und noch simpler eigentlich als Taxi Driver. Taxi Driver hatten wir ja gerade schon so ein bisschen gesagt, geht mehr so auf diese komplette gesellschaftspolitische Ebene. Wie geht eine Gesellschaft mit ihren Veteranen um vielleicht? Oder was hätten andere Menschen machen können, um Travis zu helfen? Oder wie ist das Bild, das Männerbild dieser Zeit? Wie spielt es da alles mit rein? Der Film macht das alles nur anhand von dieser einen Person fest. Und ja, darum geht es eigentlich. Es geht ja wirklich nur um den Blick in seinen Kopf als Einzelnen. Bitte?
Ja, aber ich meine, dieser Blick in den Kopf funktioniert bei Taxi Driver 1000-mal besser, weil wir da die Reise vom quasi noch normalen Travis zum verrückten Travis mitmachen. Bei You Were Never Really Here, da sehen wir von Anfang an den schon komplett kaputten Joe. Und dann ist es viel schwieriger, das mit nachzuvollziehen.
Das verstehe ich, und ich muss auch sagen, ich war nicht von Minute 1 drin, aber es hat sich so entwickelt, denn wir kriegen ja seine Geschichte und seine Entwicklung durch Flashbacks mit. Und bei Flashbacks mögen viele Menschen sofort mit den Augen rollen. Ich fand die hier aber unglaublich gut implementiert in diesem Film, weil sie echt... am Anfang sehr kurz sind, wie echt so Erinnerungsblitze eigentlich, nur so ein paar Sekunden, und du weißt gar nicht, was passiert da eigentlich, warum liegen da ein paar Füße in einem Strand oder im Sand, so was hat es damit auf sich, warum quält denn diese Erinnerung so, und im Laufe des Films werden diese Flashbacks immer mehr erweitert, bis sich am Ende so ein gesamtes Bild zusammenfügt, und dann merkst du auch dieses Bild, was sich da gerade in Flashbacks zusammengefügt hat, da weißt du jetzt, wie das auf den Echtzeit-Joe, den wir ja im Film sehen, ausgewirkt hat. Und was man da vielleicht ein bisschen kritisch anmerken könnte, ist, dass er schon eigentlich also ein bisschen überzogen ist. Also wie viel Leid kann man auf einen Menschen draufpacken, so bis er zusammenbricht? Also
ja, aber war es nicht, die Kindheit war scheiße, irgendwo da im Irak oder was, wo er war, sind irgendwelche Frauen umgebracht worden, deswegen muss er jetzt Frauen retten, er versucht jetzt eine Frau zu retten, fertig ist der Film, wir machen ein bisschen Synthie-Beats runter und er guckt ein bisschen traurig und cool, wir haben Joaquin Phoenix für den Film gekriegt, also ich habe irgendwie, ich check's gar nicht.
Okay, also welche Frage stellt der Film so? Okay, vielleicht wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Keine Ahnung, als Kind vom Vater misshandelt, die Mutter ja auch, PTSD vom Krieg, dann ein Kindestod noch miterlebt, nicht sein eigenes, ist suizidal, missbraucht Pillen und andere Drogen. Und das mündet dann ja auch irgendwie in sein Dasein. Da kommt ja dann die Geschichte des Films ins Spiel, als so ein abgestumpfter, irgendwie so eine Art Hitman. Und worum geht's da? Vielleicht, ich glaube nicht um diesen klassischen Kreislauf der Gewalt, so, weil das wäre so ein bisschen langweilig, als Kind Gewalt erlebt, jetzt selber irgendwie ein bisschen im Arsch, sondern eigentlich, so nach meiner Interpretation irgendwie, er begeht immer mehr Gewalttaten, dieser Joe, um die früheren zu überspielen in seinem Kopf. Also um sich davon so abzulenken, wie viel Gewalt er schon erlebt hat. Und immer wenn diese Flashbacks, die er auch kriegt, wo er sich an die alten Erinnerungen, wo er die dann zurückbekommt und die ihn ja auch so ein bisschen in die Selbstmordgedanken treiben, die kriegt er ja, wenn er zu Hause auf seinem Bett sitzt und nichts macht, so. Und der einzige Weg für ihn, seine Erinnerungen von damals zu unterdrücken, ist halt jetzt, Leuten mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen. So, und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Variation auf diese doch sehr simple, okay, Kreislauf der Gewaltgeschichte.
Aber er macht das ja nicht, aber er haut ja gar nicht so vielen Leuten mit dem, also nur denen, die es wirklich irgendwie auch auf eine Art verdienen, ne? Also nicht
in seiner Weltsicht auf jeden Fall, ja. Ich weiß es auch nicht, mir ist ja vielleicht auch der Film da ein bisschen zu wenig differenziert damit umgegangen, was das jetzt bedeutet. So, mir wird da nicht, also der Film macht ja eigentlich keine Aussage, ist er da jetzt, also, ja gut, vielleicht ist das auch eigentlich ein interessanter Aspekt von dem Film, weiß ich jetzt nicht genau, aber so, dass du halt ihn da hast, der ja völlig fertig und abgewrackt ist, abgehalftert, der aber ja für eine vermeintlich gute Sache kämpft. Nur muss man ja mit halbwegs, glaube ich, gesundem Menschenverstand ja schon auch sagen, was er da macht, ist ja auch schrecklich. Also das ist ja komplette Schwachsinn. Ja. Also du kannst ja nicht einfach eben, da ist wieder dieser Selbstjustizaspekt, halt einfach da irgendwie Gott auf Erden spielen und sagen so, du kriegst jetzt einen Hammer an die Schläfe und du nicht. So, und du kommst mit, du nicht, bla bla bla. So, das ist ja kompletter, und da ist der Film irgendwie, macht so wenig, ist so vage dabei. Irgendwie, mich hat das irgendwie genervt. Vielleicht ist, also es ist mit Sicherheit Absicht. Aber irgendwie.
Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, dass er das aus irgendeiner Art Überzeugung macht, was er macht. Für mich macht er das als seinen Job, so halt für ein bisschen Kohle. Oder habe ich da vielleicht nicht genau genug irgendwie.
Das weiß ich nicht, keine Ahnung.
Aufgepasst. Also für mich war das gar nicht so wie ein Taxi Driver wie Travis, der halt das aus irgendeinem Weltbild, verschobenen Weltbild irgendwie macht, sondern er macht es eben, genau, so wie ich ja gesagt habe, um einfach seine Vergangenheit zu unterdrücken. Mit diesem Job und halt ein bisschen Kohle zu machen, so einfach. Mhm. Und es ist halt so sein Leben und damit hat er sich so abgefunden. Ich habe das nicht so rausgelesen, dass er da irgendwie, dass da irgendwas Politisches, Gesellschaftliches, Soziales dahinter steht.
Mhm. Okay, aber das macht ja den Film auch eher langweiliger, oder?
Das macht ihn kleiner. Das macht ja, ihn gut, kleiner, ja, und anders, aber für mich nicht langweiliger. Ich finde, so eine fragmentierte, so eine zerrissene, kaputte Psyche sich anzugucken, das dann ja auch filmisch so umgesetzt ist, also mit diesen schrägen Soundfetzen, die Christian Synthie-Beats genannt hat, mit diesen Flashback-Einblendungen und mit auch
Verzerrung. Na, da sind schon Synthie-Beats drin, klar sind,
ja.
Das,
ja.
Das habe ich Ambient-Sounds genannt, mein Lieber.
Ach so, ja, stimmt. Aber auch mit Sounds wird ja auch viel gespielt, also Sounds werden so verzerrt, also wenn da zum Beispiel diese eine Jelly Bean oder wie die heißen, yeah, so zerdrückt und das ist halt lauter als der Typ, der redet so. Also ich fand es schon, ich konnte mit den Bildern connecten einfach so und ich hatte nicht das Gefühl, dass es hier redundante Szenen irgendwie drin gibt, sondern dass eigentlich alles da ist, wo es sein muss, am rechten Fleck und war eigentlich von Minute 15, sage ich mal, bis zum Ende des Films eigentlich völlig habe ich dem an den Lippen gehangen. Aber das cool, ist ja wahrscheinlich auch eine Typsache
da. Genau das Gegenteil bei mir. Konnte überhaupt nicht connecten und fand das alles langweilig. Also von der Musik zu den Bildern, zu diesen ganzen Männlichkeit, er rettet das Mädchen und so. Also das einzige Interessante finde ich noch, dass er wirklich völlig abgefuckt ist und kein Held. Aber das hatten wir natürlich dann auch schon bei Taxi Driver, das hat mir hier auch ganz gut gefallen. Aber dann gibt's ja noch eine Szene, die an den Suizid eines Charakters angelehnt sein soll vielleicht. Und das hat mir dann gar nicht gefallen. Also da dachte ich kurz, okay, das will der Film sagen und dann, ich bin doch raus, stimmt. Ich dachte schon, ich wäre raus und ich bin doch wirklich nicht drin, ja. Das habe ich dann gemerkt, aber tatsächlich, ja. Man soll ja keine Filmkritik betreiben, indem man sagt, ich habe mich gefühlt und für mich war das, aber ja, der Typ bin ich jetzt hier gerade, ich habe irgendwie das Geniale nicht so ganz gesehen. Gut, du sagst, also bei dir habe ich jetzt hauptsächlich mitgenommen, dieses, er versucht diese traumatischen Erlebnisse zu übertünchen mit anderen, indem er immer weitergeht, klar, das.
Ja, also das wäre für mich so die Frage nach dem, was der Film vielleicht in den Ring werfen will als Aussage über kaputte Psychen. Aber der Film ist ja mehr als nur seine Aussage. Er ist ja, wie gesagt, auch hat die leichten Züge auch von so einem Popcorn-Thriller à la Taken eigentlich, also von der Struktur her.
Ich glaube, was mir gefehlt hat, ist, dass man Joe oder Joaquin Phoenix auch mal irgendwas anderes von diesem Typen sieht, weil es wird ja wirklich nur diese Seite von ihm gezeigt. Ich meine, das ist ja auch die Aussage, der ist komplett abgestumpft und gar nicht, aber so, da ist halt wirklich null Deswegen finde ich auch, ich habe viel gelesen, dass Joaquin Phoenix so toll da drin sein soll. Der macht seine Sache sehr gut, aber ich finde, das ist halt sowas, ja gut, wenn du so gucken kannst, dann bist du perfekt für die Rolle. So, weil da passiert so wenig irgendwie. Und das ja. Das meine ich auch mit diesem greifbar machen von diesem Charakter. Dann zeig mir doch mal, weil, also ich glaube, egal wie abgefuckt man ist, irgendwas wird einen trotzdem noch irgendwie vielleicht mal über irgendwas lachen oder sowas. Also keine Ahnung, einfach so irgendwelche Nuancen, die ich hier irgendwie nicht so gesehen habe und deswegen auch eben nicht so den Zugriff dann hatte. Und das, dann hätte es vielleicht richtig gut sein können. Und das ist bei was Taxi Driver, um darauf nochmal zurückzukommen, ja hervorragend macht. So, weil man eben auch teilweise wirklich denkt, ah, Travis, geiler Typ, so am Anfang. Und das hat man hier halt gar nicht. So, weil eh von Anfang an klar ist, okay, der Typ ist einfach.
Das stimmt. Ja. Also
Lass uns zu Abschlussstatements kommen, dann kannst du das am Ende nochmal sagen. Für mir gibt es vernichtende 5 von 5 Punkten für You Are Never Really Happy.
5 von 5.
Also 5 von 10. Das wären ja dann 10, Mist. Ja. Ich wollte erst 6, aber nee, ich würde sagen, lieber als denen hier diese ganzen Superhelden sich angucken. Fand ich unterhaltsamer, fand ich einen besseren Film als das. Ich muss sagen, wie es ist, sorry.
Heute mach du doch mal.
Ich gebe, wohlwollende vielleicht 6 von 10, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da, wenn man richtig Bock drauf hat und richtig wach ist und richtig Bock auf so ein Puzzle quasi hat und sich irgendwie die Bilder angucken will und halt gucken, das könnte jetzt das bedeuten, dann kann man hier fündig werden. Ich war ein bisschen, ich war auch nicht enttäuscht, es ist schon ein solides Stück Film, aber irgendwie, es hätte irgendwie viel besser noch sein können, glaube ich, wenn man ein bisschen mehr nuancierter oder so oder noch irgendwas Interessantes, noch mehr Aspekte aufgemacht hätte. Aber 6 von 10.
Ja, in dem Aspekt ist der Film schon recht pragmatisch. Er hat ja auch eigentlich so gut wie keine Nebencharaktere, so gut wie keine Nebenhandlungsstränge. Es ist schon zu 100% kriegst du Joaquin Phoenix in die Fresse. Und wenn du da dann nicht so connectest, klar, dann ist auch nicht mehr so viel zu holen. Da hat man vielleicht auch nicht mehr so Bock, sich da so mega reinzudenken. Finde ich total in Ordnung. Eure Meinungen, ich fand den Film total knackig, trotzdem irgendwie relativ ruhig irgendwie von der Machart her. Ist ja auch sehr gewalttätig, aber mit doch zurückhaltender Gewaltdarstellung auch. Also jetzt nicht so das absolute Splatterfest von vorne bis hinten. Ich hatte echt das Gefühl, ich bin in fast jeder Szene, bin ich hier dabei. Ich konnte irgendwie die Bilder einordnen für mich persönlich und irgendwie nachvollziehen, auch wenn ich das jetzt nicht komplett alles nacherzählen könnte, was ich da immer dann genau mir dabei gedacht habe. Ich fand im Gegensatz zu dir heute Joaquin Phoenix extrem geil in der Rolle. Müsste ich ja jetzt ja konsequenterweise 10 von 10 Punkten geben, aber die Bewertung ist ja reserviert für absolute Filmmeilensteine, über die man in Jahrzehnten noch reden wird, wie Me and Earl and the Dying Girl. Deswegen
hast du ihm echt 10 gegeben?
Damals. Ja, damals. deswegen gebe ich 9 von 10, vielleicht auch, weil der Film ja, wie schon gesagt, jetzt nicht die ganz großen weltbewegenden Fässer aufgemacht hat, sondern wirklich sehr klein und reduziert war. 9 von 10, ja.
Ja. Naja. Könnte die größte Diskrepanz sein, vielleicht, die wir jemals hatten, oder der größte Unterschied, 5 von 10, 9 von 10, weiß man nicht genau. Schreibt uns doch eure Punktzahl für A Beautiful Day, aka You Are Never Really Here, per Mail, einfach nur in den Betreff. Einfach nur eure Punktzahl, lesen wir die beim nächsten Mal vor. Ansonsten könnt ihr uns noch unterstützen, das geht auf Patreon, auf Steady oder direkt bei PayPal, die Links dafür gibt's in der Beschreibung, freuen wir uns natürlich drüber, vielen Dank an alle, die es schon machen, und wir kommen zur Abschlussrunde.
Here I've been feeling by movies getunk und auch wir wissen noch nicht, was uns so passiert ist, seit dass wir in der Abschlussrunde drüber reden.
Ich gehe fremd nächste Woche. Ich bin zu Gast bei Lukas Bawenschik im Longtake Film-Podcast.
Trotz seines Diss-Tracks damals.
Trotz seines Diss-Tracks, ja, also weil ich sonst, weiß ich auch nicht. Ich will auch mal einen anderen Freund noch im Film-Podcast-Genre haben. Und wir sprechen über Wes Andersons Isle of Dogs. Genau das machen wir auch übrigens im nächsten Podcast, falls ihr es schon wisst, weiß ich nicht. Also dann vielleicht werde ich dann einfach nur meine Zitate sagen, wie ich schon bei Longtake gesagt habe.
Bitte, ja.
Gibt es sehr viele Hunde in dem Film. Ich habe auch diese Woche, weil ich bei Detective M die Sendung moderiert habe und das zufällig auch an dem Tag geplant war, ein Interview geführt mit Simon Weiße. Der ist Modellbauer und der hat das Grand Budapest Hotel zum Beispiel gebaut mit seinem Team. Das ist so 3 Meter hoch, dieses Modell. Und das ist auch das, was auf dem Poster ist. Ne? Also das hat der quasi in Neukölln, glaube ich, macht er das und auch in Babelsberg da gebaut. Und die haben auch 30 Miniatursets gebaut für Isle of Dogs. Und er meint so, ja, wenn man irgendwie Wes Anderson dann einmal so den Fuß in der Tür hat, den Stein im Brett, dann bleibt er dafür immer. Und das hat dann auch so ein bisschen erzählt, wie das war, mit ihm so zusammenzuarbeiten. Das ist ganz witzig, weil er wohl dann so Nachrichten schreibt wie, ja, okay, könnte der Buchstabe noch irgendwie einen Millimeter weiter nach links gesetzt werden? So exakt so, wie man sich Wes Anderson vorstellt. Und ich habe so ein bisschen aus dem rausgekitzelt, dass es auch schon manchmal nervig war. Aber das Interview kann man bei Detector of Ember, und vielleicht werde ich dann nächstes Mal noch im Pankers nochmal einen Ausschnitt draus spielen. Also müssen wir mal gucken. Aber das war auf jeden Fall, das hat irgendwie, hat Bock gemacht, weil der war total locker und lässig. Der hat auch schon mit Terry Gilliam zusammengearbeitet an diesem Baron Münchhausen-Film und mit Wim Wenders und Wachowskis auch, also Cloud Atlas, Speed Racer und so weiter und so fort. Also ist ganz cool und ja, ist interessant, wie, also früher wurden halt alle Sets, also jegliche Fantasy-Städte oder so, natürlich immer gebaut, ne? Also es waren immer Modelle und heute ist es halt immer aus dem Computer und halt, ja, das ist ganz interessant, ein cooler Typ. Ja, Simon Weiße, Interview kann man jetzt schon hören auf detektor.fm.
Ja, chillig. Also bei mir war natürlich, die Tour war natürlich ein absolutes Highlight, hat richtig Spaß gemacht. Aber ich habe auch den Avengers-Film mir noch angeguckt, weil das kam relativ spontan. Dann sind wir ins Kino gegangen und haben den reingeguckt. Ich habe allerdings noch leider noch nicht euren Pencast darüber gehört, deswegen weiß ich gar nicht, wie ihr den fandet.
Also Malte und ich fand ihn ganz, ganz unterhaltsam und so ganz, ganz okay und Max fand ihn furchtbar.
Ja, das dachte ich mir schon. ich muss sagen, so Entertainment Value war für mich auch eine Menge da, aber ich fand es auch schon eher streckenweise. Also ich fand den Humor teilweise sogar ganz gut, aber so die normalen Dialoge war, also das ist ja wirklich eigentlich einfach nur noch eine Frechheit mittlerweile, dass irgendwer da Geld dafür bekommt, so ein Drehbuch zu schreiben. Also was sich die Leute da für Banalitäten um die Ohren schlagen.
Das, ja, das hast du ein Beispiel?
Hast du nicht gesehen? Ach, die ganze Zeit, also dieses Hin und Her zwischen hier dem Uhrenheini und dem Typ mit dem Metallanzug, der Dr. Uhr, keine Ahnung, halt wie die sich dann so gegenseitig, Dr. Strange und Iron Man da gegenseitig und dann irgendwie, also ja, so ein direktes Beispiel habe ich jetzt nicht und dann, ja, also insgesamt und dann das Ende, so hat mich auch überhaupt nicht, ich habe da die ganze Zeit nur gehofft, dass Captain America stirbt und dann kam es nicht, oder vielleicht doch, nee, keine Ahnung, ich glaube, ist schon, die Spoilerzeit davon ist schon vorbei, wo man das nicht mehr machen darf. Aber so irgendwie, ich fand das irgendwie alles so ein bisschen dann doch gerade, ich meine, man kennt es ja auch schon von Marvel, dass es dann halt eben kein vernünftiges Ende gibt, sondern ja, es kommt dann bald der nächste Film, den müsst ihr euch dann auch noch reintun, vielleicht kommen ja nochmal 700 neue Superhelden dazu in der Zwischenzeit. Und auch wirklich, also richtig geil fand ich aber davor die Trailer, weil du gehst ja in einen Superheldenfilm, da kommen nur Trailer für Superheldenfilme und du kannst es wirklich, es ist schon seine eigene Satire geworden. So, weil dann da irgendwie Ant-Man und du zwei, Ant-Man and the Bee oder was weiß
ich. Wo du dir echt der beste Fan, Alter.
Wo du dir echt denkst, das gibt es doch nicht, das kann doch nicht euer Ernst sein, so, aber es ist ernst gemeint. Es kommt einfach jetzt, wie viele sind es mittlerweile im Jahr? 7 Superheldenfilme?
Also so,
ich verstehe es überhaupt nicht mehr. Ich finde es so geil. Ich habe echt gelacht.
War auf Arbeit. Ich habe auch so bei Detector mal so ein Avengers, also mal so erklärt, dieses Marvel Cinematic Universe so ein bisschen halt, ne, so was es ist und warum das halt so ein großes Event jetzt ist. Und dann meinte eine Kollegin, ja, ich habe mir das angehört, so, ich war jetzt auch im Film und ja, aber wir sind ja auch so Fans und so und für Nerds ist dann am Ende natürlich noch Miss Marvel und so der Tease. Und ich so, das ist nicht für Nerds, das ist einfach für Leute, die halt Marvel so erzogen hat, dass halt, ja, natürlich kommt noch irgendein anderer Film, dann passiert wieder sowas anderes und sowas. Deswegen ich überlege echt, einfach wirklich nach diesem Film den Cut zu machen, weil es ist eigentlich zu schön. Also das ist so, endet das Marvel Cinematic Universe für mich eigentlich schlüssig. So, das ist eigentlich, so ist eigentlich gut. Naja, egal.
Ja, da kann ich noch zu beitragen, dass ich irgendwo gelesen habe, dass jetzt der Plan ist, innerhalb des Marvel Cinematic Universes noch ein zweites Franchise aufzubauen, was dann irgendwann eine Superheldengruppe hervorbringt, die ungefähr auch so groß ist dann wie die Avengers. Und wer weiß, was da noch alles auf uns zukommen wird.
Dann können die ja vielleicht gegeneinander kämpfen.
Ich meine, die haben auch Star Wars bei Disney. Ne? Also ich denke, das muss ja eigentlich irgendwann nochmal kommen.
Ja, und die X-Men haben sie jetzt irgendwie auch gekauft. Die werden auch noch irgendwie
mit integriert. Ist, glaube ich, noch nicht ganz durch. Aber ja, wahrscheinlich.
Ah, okay. Ja. Genau. Naja, mein Highlight ist, wie so oft, kein richtiges Highlight, aber wenn es einen Moment gibt, um über diese Fernsehserie zu sprechen, dann hier in diesem Cast, sie heißt Barry, Wird ziemlich abgehypt, vor allem im amerikanozentrischen, was kein Wort ist, Teil des Internets. Ich bin krank, ich darf das. Barry, er wird gespielt von Bill Hader, ist so ein Comedy-Typ, ja, der irgendwie Saturday Night Live, glaube ich, mitschreibt und so. Der ist ein Ex-Marine und jetzt ein Hitman, deswegen ist ein Cast. Und dann soll er aber jemanden umbringen, einen Hit begehen auf einen Typen, der da, und den verfolgt er dann, und der geht dann in seinen Theaterkurs, und dann geht Barry auch in diesen Theaterkurs mit und entdeckt dann seine Liebe fürs Schauspielern. Und es ist so eine dunkle Comedy-Serie mit halt so Comedy-Elementen und so Hitman-Action-Geballer-Elementen. Ich habe jetzt 7 von 8 Folgen geguckt, ist so eine halbstündige Comedy. Kann man also sehr, sehr gut hintereinander irgendwie mal weggucken. Ist von den Witzen her nicht das Gelbe vom Ei, so sind teilweise echt geil, teilweise auch totaler Schrott.
Ja. Und die wird zieht aber sich auch ein bisschen, ist auch schon 2. Staffel angekündigt, aber sonst cool.
Bitte?
Nix. Also, wenn das eine Comedy-Serie, die Witze nicht so geil sind, frage ich mich, was jetzt noch kommt.
Ach so.
Warum du es guckst.
Warum ich es gucke, ja, weil man halt irgendwann mal, vor allem wenn man nicht so viel Energie hat, einfach irgendwas zum Gucken braucht. Jetzt habe ich aber meinen letzten Punkt, den ich noch machen wollte.
Oh nein.
Das war der,
Witze nicht so geil, aber.
Aber. Ist eigentlich, wird dann am Ende eigentlich viel zu krass für so eine Comedy-Serie. Also es ist dann total brutal auch irgendwann. Dann werden irgendwann alle erschossen. Das wollte ich noch sagen für Leute, die sie noch gucken wollen. Irgendwann werden alle erschossen. Soweit mein Fazit.
Aber man
zu
weiß
Barry.
Nie, wann genau.
Ja. Eine Serie, die ihr nicht gucken müsst, weil ihr sie scheiße finden werdet.
Ich hab ja tatsächlich für mich einfach richtig dumm. Ich bin auch, nämlich auch wie der Taxi-Driver, ne? Ich habe auch, wie heißt der, Travis Bickle. Wie Travis Bickle habe ich also für mich auch so entschieden, dass einfach Serien, dass es einfach nichts mehr ist, was relevant, einfach nicht mehr relevant ist. Serien.
Ja,
ich stimmt. In meinem Kopf gucken einfach Leute keine Serien mehr. Und das finde ich auch ganz gut. Und ich merke es einfach daran, wie wenig Bock ich auf Westworld habe. Ich habe es ja schon mehr, nicht mehr, aber keine 10 Pferde kriegen mich dahin, da nochmal reinzugucken irgendwie, obwohl dieses Klavier.
10 Roboterpferde, die gar keine richtigen Pferde sind.
10, ja. Wie hießen nochmal die? Wie hießen die Klone da?
Hosts.
Nächstes Mal geht's nicht um Horses, sondern um Hunde, denn wir sprechen natürlich über den neuen Wes Anderson-Film Isle of Dogs. Der Leute, der erste. Jetzt muss ich niesen. Doch nicht. Gejinxt. Der erste Wes Anderson-Film ist, den wir im Pankhurst besprechen. Könnt ihr es glauben? Denn der Grand Budapest Hotel ist rausgekommen, bevor es den Pankhurst gab. Wisst ihr noch?
What?
Kennt ihr die Zeit
das
noch?
Glaube ich nicht.
2014
ich hätte
im März.
Wir haben ihn besprochen.
Ja, wir haben ihn im Abschlusscast, im Jahresabschluss 2014, haben wir den mit reingenommen.
Okay.
Wir haben den, also so lange hat Wes Anderson keinen Film gemacht. Dieses ganze Aufstieg und, na gut, Fall noch nicht ganz, aber fast des Pankhurst ist in diese Zeit gefallen. Da wollen wir natürlich mal gucken, was sein neuer Film kann, den wir ja auf der Berlinale verpasst haben, Malte. Darum geht es dann hier in der nächsten Woche. Bis dahin könnt ihr uns natürlich überall auf Social Media finden. Die Links gibt's in der Beschreibung. Und 5 Sterne auf iTunes oder Apple Podcasts sind natürlich auch richtig geil. Würden wir uns drüber freuen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.